Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Na, auch schon so Bock auf Weihnachten und den Stress, den das theoretisch bringen kann. Wir reden heute hier aber nicht über den zeitlichen und kulinarischen Druck, den es natürlich auch gibt an Weihnachten, sondern wir wollen über den zwischenmenschlichen Druck sprechen. Was tun, wenn es unterm Weihnachtsbaum knallt? Darüber sprechen wir mit der Psychotherapeutin Imke Herrmann aus München. Sie rät dazu, sich im Zweifel schon mal so ein paar Worte zurechtzulegen, falls der Vater oder die Mutter mal wieder die doofen Fragen stellen, die man eigentlich nicht hören will. Diese Formeln wird Elif Urel eher nicht brauchen. Tabuthemen gibt es in ihrer Familie an Weihnachten nicht, weil es Weihnachten einfach nicht gibt. Warum und mit wem sie dieses Jahr zum ersten Mal feiert, erzählt uns Elif in diesem Ab 21 Podcast. Los geht's aber mit euch. Wir haben euch gefragt, welche Themen bei Familienfesten wie Weihnachten bei euch tabu sind.
Wenn wir unsere Familien besuchen, ist halt nicht jeder derselben Meinung. Da fängt jemand an, über Politik zu reden, weil man gerade die Nachrichten geöffnet hat. Und dann merkt man schon an den Blicken, dass jeder eine andere Meinung ist. Und ja, da ist es halt richtig, weiter darüber zu reden, weil am Ende halt jeder seine Meinung vertritt und halt darüber diskutieren möchte. Und ja, ist halt nicht so eine gute Idee.
Nicht so eine gute Idee, sagt Chansel, die an Familienfesten ihre ganze Familie trifft und dann eben eher vermeidet, über Politik zu sprechen. Konstantin meidet Gespräche im engsten Familienkreis einfach, weil die Meinungen da zur Politik zu unterschiedlich sind.
So, da ist mein Vater ein bisschen anders eingestellt als jetzt wir jüngere Generation und es ist immer ein bisschen schwierig, sich mit denen darüber zu unterhalten, weil er doch seine festgefahrene ältere Meinung hat. Dann steht schnell Streit in der Familie und dann kippt die Stimmung und das vermeiden wir gerne. Die Flüchtlingskrise, dann jetzt oder Kanzlerin Angela Merkel, da steht er auch sehr kritisch gegenüber.
Der berühmte AfD-Onkel oder der AfD-Bruder sind ja meistens Männer, die sich da dann dazu äußern. Schwierig ist auch das Thema Geschenke, kenne ich selber von mir. Wie sage ich, dass mir das Geschenk nicht gefällt? Hat mein Bruder, meine Schwester irgendwas bekommen, das teurer war als mein Geschenk? Agustin aus Argentinien studiert in Berlin und ihn ärgert wahnsinnig, dass seine Nichte und sein Neffe mit Zeug überhäuft werden. Aber das Ganze anzusprechen, nicht so eine gute Idee, sagt er uns auf Englisch.
What would happen directly is my sister, the mother of the two children, would feel attacked instantly by my thoughts. It would raise a big argument in the table, a big discussion, but I would really like to eradicate it and try to build up a different idea behind it.
Also er ist eher so der Typ für weniger Geschenke, auch um den unausweichlichen Streitereien mit denen, die das Schenken gerne ausüben, die da gerne viel schenken, um diesen Streitereien irgendwie aus dem Weg zu gehen. Aber Agustin ärgert sich dieses Jahr nur aus der Ferne. Er bleibt in Berlin, seine Verwandtschaft in Argentinien und Agustin trifft sich an Weihnachten mit seinen Freunden. Geschenke, Politik, klar, da fehlt jetzt noch das Essen. Da gibt es auch immer viel Ärger drum, die ewige Gans. Und wer sie nicht essen will, wird entweder unendlich bedauert oder bequatscht. Nicht vielleicht, doch, probier doch mal, so eine kleine Gans. Schmeckt doch auch. Haben wir uns auch stundenlang jetzt in die Küche gestellt dafür. Du bist so undankbar. Kann auch gerne mal passieren. Ich feiere da ehrlich gesagt am liebsten mit der Variante Wiener. Ja, oder halt die vegetarische Alternative dazu. Das isst irgendwie jeder, auch Kinder, ja, und ist unfassbar unaufwendig zuzubereiten. Auch noch günstig. Und schnell verputzt. Dann kann man sich wichtigeren Dingen widmen. Konstantin hat dieses Jahr aber noch ein ganz anderes Tabuthema an Weihnachten.
Ich habe meine Großmutter verloren vor 2 Monaten und es ist immer noch alles sehr, sehr frisch und Weihnachten wird dieses Jahr eher sehr klein und ohne Großes drumherum. Eigentlich wollen wir ungern drüber reden, weil dann doch wieder alles hochkommt. Deswegen denke ich nicht, dass wir uns viel drüber unterhalten werden und uns lieber mit irgendwelchen anderen Dingen ablenken.
Sagt Konstantin über das bevorstehende Weihnachtsfest. Schweigen ist auch eine Option, aber so einen ganzen Abend sich anschweigen eher nicht. Aber da macht man vielleicht schöne Musik an und hört die gemeinsam an.
Deutschlandfunk Nova.
wenige Tage nur noch bleiben euch zur Vorbereitung auf das vielleicht unvermeidliche. Spannungen am weihnachtlichen Familientisch. Und ich würde ja wetten, dass es bei fast allen von euch so ist, dass es früher oder später knallt. Oder wie mein Schwiegervater in Anspielung auf Familienbesuch neulich mal gesagt hat, Besuch ist wie Fisch, nach 3 Tagen stinkt er. Damit sich der Geruch in Grenzen hält, holen wir uns jetzt schnell ein paar Tipps ab von der Münchner Psychotherapeutin Imke Herrmann, die wir in einer ziemlich stressigen Zeit in ihrer Praxis erreicht haben.
Hallo.
Jetzt vor Weihnachten ist deine Praxis besonders voll. Warum ist das so?
Weil alle das Bedürfnis haben, sich genau auf das, was du eben erwähnt hast, nochmal besonders gut vorzubereiten. Und viele wollen einfach auch nochmal durchsprechen, wie mache ich das am besten und wie vermeide ich die Katastrophe und was ist gut und was ist schlecht. Und da kommen die Leute dann doch in der letzten Woche noch immer recht gerne.
Was ist der Tipp Nummer 1, den du den Leuten allen gibst?
Ich glaube, da gibt es nicht einen Tipp, der für jeden passt. Patienten, mit denen ich arbeite, sind ja meistens Leute, die einfach emotional verletzlich sind. Und für die ist es immer wichtig, irgendwie zu wissen, was sind die Fallen, in die ich reintappen kann, damit es garantiert desaströs wird.
Ach so.
Und dann ein bisschen zu gucken, wie kann ich diese Fallen irgendwie ein bisschen vermeiden und da ein bisschen besser auf mich aufpassen. Um das geht es im Grunde bei den meisten Leuten, würde ich sagen. Und dann guckt man sich das halt im Einzelfall an, was es denn so ist und schaut, wie kann ich das vermeiden.
Mhm. Aber das sind jetzt, naja, Spezialfälle eher nicht, weil es ist ja viele Leute sind emotional verletzlich.
Absolut. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Kontinuum. Es ist auch nicht so, dass sich die Leute, die sich bei mir finden, in der Praxis qualitativ unterscheiden von dir oder mir. Das ist ein Kontinuum. Die meisten Sachen kennen wir auch irgendwie.
Also dann stellen wir uns jetzt mal folgenden, mittlerweile muss man sagen, Klassiker vor: der AfD-Onkel, der am Tisch abzieht über die Ausländer und die Merkel und weiß der Gott wen. Wie gehe ich mit sowas um, wenn ich vielleicht eine politisch andere Meinung vertrete?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, wenn dieser AfD-Onkel dann, von dem ich weiß, dass er komplett ausrastet und mich dann total zur Sau macht und ich habe da eine Schwachstelle und weiß, dann brauche ich eine Woche lang, um mich wieder zusammenzubauen, dann ist vielleicht die beste Idee, aus dem Raum zu gehen. Aber wenn ich dem Onkel gut die Stirn bieten kann, dann warum ihm nicht die Stirn bieten?
Und aus dem Raum gehen, ist es was auch auf andere Themen, Tabuthemen möglicherweise zutrifft? Oder ist das wirklich nur so Dinge, wo es hochexplosiv ist?
Ich glaube, es ist für jeden ein Stück weit anders, wo was explosiv ist. Explosiv ist immer da, wo es mir extrem unter die Haut gehen kann und mir dann sozusagen schadet oder mich in eine Situation bringt, die dann für mich tatsächlich schlecht ist. Und dann sich zu überlegen, wie kann ich mich schützen und eventuell aus dem Raum zu gehen, kann eine gute Idee sein. Das heißt aber nicht unbedingt immer bei Tabuthemen den Raum verlassen oder so, weil es gibt ja auch durchaus welche, die ich vielleicht auch mal ansprechen möchte oder wo ich ganz froh bin, dass sie endlich mal besprochen werden.
Weil man ja die Familie auch jetzt vielleicht nicht ganz so häufig sieht in der Konstellation zusammen. Ne? Lass uns mal zusammenfassen. Also das, was wir jetzt hatten, ist also eine Konfliktvermeidungsstrategie, die besser zum Ziel führt? Oder ist es die, dass man so dosiert den Konflikt auch annimmt?
Ich glaube, eine Konfliktvermeidungsstrategie ist wirklich nur dann sinnvoll, wenn ich es brauche, weil es, wenn ich in den Konflikt reingehe, weil ich dem Konflikt vielleicht noch nicht gewachsen bin oder weil es einfach unvernünftig ist, den Konflikt jetzt anzugehen. Zum Beispiel am Heiligabend, wenn alle schon 3 Sekt getrunken haben, dann ist es vielleicht nicht eine super Zeit, irgendwie den Familienkonflikt anzusprechen, den ich noch nie angesprochen habe. Aber grundsätzlich, wenn ich mich einem Konflikt gewachsen sehe und das Gefühl habe, das könnte was Produktives bringen, da hineinzugehen, dann ist es eigentlich immer eine gute Idee, da hineinzugehen in den Konflikt.
Aber dann sollte man sich die Worte vielleicht vorher schon mal überlegen, oder?
Warum nicht? Also wenn einem das Sicherheit gibt, ja, das ist vermutlich sinnvoll. Oder auch vielleicht, was will ich damit? Also wenn ich in einen Konflikt reingehe und ich möchte ein Gespräch eigentlich, einen Kontakt, die Beziehung vielleicht verbessert oder intensiviert, dann ist natürlich wenig sinnvoll. Ich lege mir vorher Worte zurecht, die dem anderen die ganze Zeit nur erzählen, wie scheiße er ist. Dann ist es vielleicht ganz gut, ich überlege mir vorher mal, was will ich eigentlich, dass der andere versteht oder hört? Und wie kann ich das auch so sagen, dass der andere auch in der Lage ist, es zu verstehen und zu hören und nicht sofort total defensiv werden muss?
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass die Patientinnen und Patienten, die jetzt in diesen Tagen zu dir kommen, extrem emotional verletzlich sind. Und ich habe gesagt, das sind wir letztlich alle. Die Patientinnen bei dir sind vielleicht noch ein Stückchen mehr als andere. Für uns alle gilt aber ja, dass wir alle irgendwelche alten Wunden mit uns rumtragen, die wir am besten nicht wieder aufpulen. Wie verhindern wir das an Weihnachten am besten? Also, dass unsere Mütter und unsere Väter oder unsere Geschwister, wer auch immer, die genau wissen, wo unsere Triggerpunkte sind, eben die nicht drücken.
Ja, gute Frage, gell? Also ich meine, wenn ich einen Vater habe, der total kritisch ist und der wenig Gelegenheiten auslässt, mir zu sagen, dass das, was ich mache, nicht ganz korrekt ist, dann wird der das auch an Weihnachten so machen. Und dann ist manchmal tatsächlich wahrscheinlich wenig, was ich tun kann, außer dass ich mich darauf vorbereite. Mhm. Und gucke, ob es vielleicht in diesem Jahr eine gute Idee war, also mich relativ früh zum Beispiel jetzt bei Kritik oder so abzugrenzen oder mir meinen Partner als Verbündeten mitzunehmen oder mich anderweitig zu schützen, indem ich einfach nicht so viel Zeit dort verbringe.
Wenn es das alles jetzt nicht gibt, sondern die ganze Geschichte eher eine echt lahme Kiste ist und zum Beispiel einfach niemand redet, kann es ja auch geben, solche Familien soll es ja auch geben. Was dann? Also soll man dann den Clown machen oder Glotze an und einfach durch, weil man ja eh in 2 Tagen wieder fährt?
Also wenn ich den Leuten, mit denen ich da zusammen bin, tatsächlich nichts zu sagen habe und auch überhaupt nichts von denen will, dann ist es vielleicht auch gut, wenn man die Glotze anmacht. Aber meistens ist es ja gar nicht so, sondern man hat schon irgendwie vergessen, was einem anderen vielleicht interessieren könnte. Oder es gibt so viele Sachen, über die man halt nicht redet. Ja? Also wie es dem anderen eigentlich geht, dass er jetzt schon so lange alleinstehend ist oder wie es eigentlich im neuen Job ist oder so. Da gibt es ja in vielen Familien so Themen, die spricht man lieber nicht an, weil die sind nicht so oberflächlich und so schnell abzuhaken. Und dann könnte es ja sein, dass ich mir doch Weihnachten irgendwie ein bisschen spaßiger oder interessanter gestalten kann, indem ich mir mal überlege, ja, wäre vielleicht mal ein Zeitpunkt, wir sind jetzt 3 Tage zusammen oder so, mal solche Fragen zu stellen und solche Gespräche mal anzuleiern.
Stichwort 3 Tage. Ich habe gesagt, mein Schwiegervater sagte, Besuch ist wie Fisch, stinkt nach 3 Tagen. Ist das die goldene Regel, dass man dann spätestens wieder weg sein sollte?
Keine Ahnung, meine Schwiegermutter sagt das auch immer. Also ich,
das soll Benjamin Franklin gesagt haben, ne? Das ist also schon ein uralter Spruch, den unsere Schwiegereltern
vermutlich,
da aufgegriffen haben.
Ja, aber ich meine, es ist so ein bisschen so. Man kann halt 3 Tage recht gut Fassade aufrechterhalten und auch nicht auch sich ganz gut kontrollieren und so weiter. Und dann sind wahrscheinlich 3 Tage ganz gut handelbar. Wenn man sich gut versteht, dann ist auch wurscht. Dann kann man auch eine Woche aufeinander sitzen und ist vielleicht maximal ein bisschen genervt. Und in anderen Familien ist vielleicht 1 Tag schon zu viel. Aber es ist ja auch teilweise so, dass die Leute einfach denken, ich muss jetzt diese 3 Tage unbedingt da bleiben. Wir haben uns überhaupt nichts zu sagen oder wir gehen uns tierisch auf die Nerven. Und dann halte ich diese 3 Tage irgendwie durch. Das muss ja auch nicht unbedingt immer sein.
Wie hältst du es? Wie lange bleibst du oder lässt du zu dir kommen?
Bei uns kommen alle zu uns. Und da kann man auch ein bisschen sagen, ja, man darf es nicht zu lange ausdehnen, weil sonst wird es anstrengend.
Imke Herrmann, Psychotherapeutin aus München. Wenn es euch geht wie ihr, wenn ihr Gastgeberin oder Gastgeber seid, denkt an die Worte meines Schwiegervaters, beziehungsweise sie werden eigentlich Benjamin Franklin zugeschrieben. Besuch ist wie Fisch. Nach 3 Tagen stinkt er.
Deutschlandfunk Nova.
Für die meisten Menschen in Deutschland ist es ja ganz normal, überhaupt Weihnachten zu feiern. Bei Elif Uril ist das nicht so normal. Bei ihr spielte in der Familie Weihnachten nie eine Rolle, war quasi das Tabu selbst. Ihre Eltern sind vor vielen Jahren aus der Türkei zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, hier geblieben, hier ein Leben aufgebaut. Aber weder sie noch Freunde von den Eltern konnten mit dem wichtigen Fest in der neuen Heimat irgendetwas anfangen. Anders ihre Tochter, die Elif, die fand das irgendwie immer schon gut, wollte das gern feiern und das ist heute immer noch so. Und darüber habe ich mit Elif vor der Sendung gesprochen.
Hallo.
Du feierst dieses Jahr Weihnachten?
Ja.
Ja, das wievielte Mal schon?
Das ist eine gute Frage. So richtig, also so, dass ich dann denke, so boah, Weihnachten ist nicht blöd und wie drücke ich mich? Meinst du jetzt so?
Ja, also eben bewusst zu sagen, jetzt ist der 24. Heiligabend oder wie auch immer man dazu sagt und so jetzt Geschenke und singen und Kekse und alles.
Zum ersten Mal.
Tatsächlich zum ersten Mal. Richtige Premiere dieses Jahr?
Ja, also so, dass ich mich nicht davor drücke oder dass ich mich zum Dienst melde und irgendwie eine Schicht schiebe in der Nachrichtenredaktion oder also zum ersten Mal, ja.
Muss man kurz vielleicht erläutern, du bist eine Kollegin vom WDR, machst da Fernsehen, aber hast also bislang in der Redaktion immer so halb verschämt gefeiert. Wo feierst du dieses Jahr?
Also ich feiere dieses Jahr zum ersten Mal mit meinem Nachbarn. Mhm. Also ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, alleine zu feiern. Also so, dass das für mich auch cool ist und dass ich sage, nee, nicht desperate, sondern das ist für mich rund. Und dann hat sich das aber ergeben, dass mein 97-jähriger Nachbar gefragt hat, wollen Sie nicht irgendwie vielleicht Heiligabend vorbeikommen? Mhm. Und das mache ich jetzt.
Und wie kam der auf die Idee, dich zu fragen? Weil der hat wahrscheinlich nicht den Text gelesen, den wir auch gelesen haben im Internet, wo du darüber schon mal sinniert hast.
Naja, wir sind halt Nachbarn und er hat da wahrscheinlich einen Riecher dafür gehabt. Und er hat mich einfach mal gefragt, was ich so mache. Und als er das dann so rausgehört hat, dass ich zu Hause bin, hat er dann Mut gefasst, mich zu fragen.
Mhm. Ist der denn alleine oder ist da noch Familie da?
Er ist alleine.
Mhm. Das heißt, es ist nicht nur für dich eine gute Tat, sondern auch für ihn irgendwie eine gute Tat.
Ich nehme es an, ja, würde ich mal jetzt so behaupten.
Verrat uns schon mal, Spoiler ein bisschen, was wird es zu essen geben, wisst ihr das schon?
Ja, nicht so genau. Er hat da was mit irgendwas mit Teig und Fleisch drin und mal gucken, ich weiß es nicht. Also mal schauen, ich lasse mich überraschen. Aber ich nehme auch an, dass er auch Wein irgendwie
kocht. Kocht er oder kocht ihr zusammen?
Er hatte gesagt, er will kochen.
Das ist schön.
Ja, finde ich auch.
Gibt es irgendwelche Limits, die er wissen sollte bei dir? Also gibt es irgendwas, was du nicht isst oder habt ihr das alles abgeklärt?
Ich esse kein Fleisch und kein Teig, aber ich will nicht unhöflich sein.
Nein, ach komm, aber das musst du ihm sagen.
Nein, das ist schon okay.
Du isst wirklich gar kein Fleisch?
Ja, ich bin so eine von diesen komischen Vegetariern.
Nein, das meine ich damit nicht. Aber also es könnte ja sein, dass du so Flexitarier-mäßig unterwegs bist.
Ja, ich bin so eine. Ja. Insofern ist das okay.
Schwein ist auch okay für dich.
Ja, alles gut.
Damit hätten wir auch geklärt, ob du oder deine Eltern, ob ihr muslimischen Glaubens seid oder nicht.
Es gibt einen muslimischen Hintergrund. Ich bin keine praktizierende Muslima.
Okay. Ist das der Grund gewesen, dieser Hintergrund, warum deine Eltern und andere Leute aus deinem Umfeld Weihnachten immer gemieden haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten?
Ja, also ich denke schon, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der Hintergrund ist, dass meine Eltern einfach nicht mit Weihnachten groß geworden sind. Das ist einfach nichts, was sie in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend erlebt haben. Und deswegen gab es, nehme ich an, nicht die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, das dann auch später hier in Deutschland auszuleben.
Wenn du sagst, nehme ich an, habt ihr denn da nie drüber gesprochen? Deine Sehnsucht mal ihnen gegenüber ausgedrückt?
Doch, da gab es schon Gespräche und Versuche, aber ich habe einfach gemerkt, es gab da nicht dieses Bedürfnis. Es gab nicht das Bedürfnis, Weihnachten zu feiern. Es war kein Anliegen. Also man hat das ja mal so hin und wieder mal so versucht und so ein Versuch eines gemeinsamen Weihnachtsfestes, aber es war dann mehr so ein, ja, das machen wir jetzt mal für die Tochter mit. Und es war halt so übergestülpt, also so kam das bei mir an und da dachte ich so, ach nee, das will ich jetzt aber irgendwie auch nicht.
Was war an diesem Weihnachten nicht so, wie du es gerne gehabt hättest? Hat der Baum gefehlt oder hat die Gans oder was war, also was von den Weihnachten, was du von deinen Freunden kanntest, hättest du gerne gehabt und hast aber nicht bekommen?
Also Baum und Adventskranz, das sind ja Äußerlichkeiten, aber vielleicht auch so ein bisschen die Vorfreude oder dieses, ach, bald ist Weihnachten, dieses Gefühl, ach, und auch diese vorweihnachtliche Hektik und was wir so alle so empfinden. Da gibt es ja so ein gewisses, finde ich, so ein Kribbeln, so eine Hektik, ein bisschen was Kindliches. Das war alles nicht.
Das Interessante ist, wenn du das so erzählst, dann merkt man ja, dass das nicht immer nur in der eigenen Familie so ist, sondern dass es ja offensichtlich sozusagen Wohnungshauskulturen überschreitend in Deutschland oder auch in Nachbarländern vielleicht so ist und dass man da so mitgerissen wird. Hast du an diesem Punkt gemerkt, wie sehr du eigentlich doch eine Kartoffel bist, wie du dich selber bezeichnest?
Ja, total. Ja, ja, auf jeden Fall.
Aha.
Ja.
Was war das für ein Gefühl, da zu merken, hupsi, ich bin anders als meine Eltern in der Hinsicht zumindest?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich machte das vielleicht auch daran fest, dass ich so ein deutsches Leben außerhalb meines Elternhauses irgendwie hatte. Und Weihnachten war so, ich komme dann nach Hause und dann pff, zack. Nix.
Nada. So. Puff, zack, aber Stille.
Genau. Und da habe ich gemerkt, oh, okay, also irgendwie funktionieren wir hier anders.
Wenn ich mir vorstelle, Eltern, die wollen ja immer, dass es ihren Kindern irgendwie gut geht oder jedenfalls idealerweise. Und deine Eltern haben es ja auch mal versucht, offensichtlich.
Ja, genau. Aber die Variante hatte mir halt nicht gefallen.
Ja, man merkt einfach, wie stark Kultur ist, ne?
Total. Also, und vor allen Dingen, wie stark die Kultur in der Kindheit und in der Jugend so prägt.
Welche Feste waren dann bei deinen Eltern wichtig?
Zuckerfest war so
prägend. Das höchste muslimische Fest?
Genau, aber halt auch durch Anrufe von Verwandten oder so durch eine Umgebung, die das dann halt auch so ein bisschen aktiver gelebt hatte, aber auch nicht so richtig. Mhm. Also das Interessante ist, dass das dann auch natürlich mit der Zeit so ein bisschen abgeflacht war, weil dass natürlich das Umfeld nicht so groß oder so stark ist, wie das an Weihnachten.
Mhm. Wenn du jetzt mit deinem Nachbarn feierst, hast du schon einen Fahrplan, wie der Abend aussehen soll?
Och, ich bin da jetzt recht entspannt. Also der Fahrplan ist einfach entspannt zusammensitzen, essen, trinken, Geschenke.
Ich frage deswegen, weil ich es ganz interessant finde, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, mir zum ersten Mal klar wurde, wie unterschiedlich solche Abende gestaltet sein können. Ne? Bei uns zu Hause wurde nie gesungen. Ja, da wurde rausgegangen, dann wurde in die Kirche gegangen, dann musste ich so tun, als gäbe es das Christkind, und bei ihr wurde halt immer gesungen, und jetzt wird bei uns an Weihnachten immer gesungen und ich drücke mich davor immer, und deswegen frage ich, ob du dir irgendwie überlegt hast, wie so ein Abend aussehen könnte, idealtypisch.
Nein, also wichtig ist mir, dass sich alle wohlfühlen. Also es war mir vor allen Dingen wichtig, also dass mein Nachbar mich jetzt gefragt hatte, ist jetzt so ein netter Zufall. Aber mir war jetzt einfach wichtig, dass ich damit cool bin. Also, dass ich sozusagen Weihnachten in Zukunft immer so für mich feiere, dass es für mich stimmig ist und dass ich nicht von irgendwas abhängig bin, dass ich jemandem gerecht werden muss, sondern sag, okay, das ist für mich so, wie ich es verbringe, cool.
Wenn er dich jetzt nicht gefragt hätte?
Dann würde ich das zu Hause feiern und das wäre dann in Ordnung.
Du mit dir?
Ja.
Okay, weil mit Freunden feiern wäre ja auch eine Möglichkeit.
Na, ich will natürlich jetzt auch irgendwie niemanden stören. Also es gab jetzt auch Freunde, die haben mich auch sogar eingeladen. Aber da wollte ich jetzt so nicht in den Familienkreis rein. Also das war mir dann doch erstmal zu dicht.
Ich vermute mal, dass dein 97 ist, ne? Dein Nachbar. Dein 97 Jahre alter Nachbar jetzt vielleicht nicht direkt dieses Gespräch hören wird. Wer weiß, aber vielleicht unterschätzen wir ihn auch. Aber erzähl uns doch mal, was du ihm schenkst.
Eine Flasche Weißwein?
Mhm.
Und Nürnberger Lebkuchen.
Schöne Geschichte. Elif feiert dieses Jahr zum ersten Mal Weihnachten, nicht mit ihrer Familie, sondern mit ihrem 97 Jahre alten Nachbar. Während ihre eigene Familie, die aus der Türkei vor Jahrzehnten nach Deutschland gezogen ist, kein Interesse an dem Fest hat. Weihnachten und Familie, welche Themen tabu sind, das war das Thema in Ab 21 dieses Mal. Ich hoffe, bei euch wird das Fest schön und vor allem friedlich. Am Mikro war Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.